Bevor wir zur Textbesprechung kommen, möchte ich eine kurze Einführung geben in diesen Brief. Also zuerst Vers 1, der Gruß des Briefes. Wenn wir einen neutestamentlichen Brief uns anschauen, dann treffen wir immer wieder zuerst Namen an. Nicht in allen Briefen. Beim Hebräerbrief zum Beispiel fehlt so ein Name. Aber wenn wir einen neutestamentlichen Brief mit einem Namen und einige Einführungsbemerkungen antreffen, dann handelt es sich hier um einen Gruß. Das wird manchmal vergessen. Manchmal sagt man, wir hätten hier schon den Schreiber. Normalerweise schon, aber der Anlass zu diesen Bemerkungen ist eigentlich ein Grüßen. Und nicht alle Namen, die dort angegeben werden, sind Schreiber. Man erfährt den Schreiber durch den Brief selbst. Man liest und vergleicht dann mit dem Gruß. Aber das eigentliche Anliegen scheint mir in diesen Anfangsbemerkungen, ist das Grüßen. Und so habe ich dann auch den ersten Vers genannt. Der Gruß in diesem Brief ist mit Vers 1 beinhaltet. Manchmal sind es die ersten zwei oder drei Verse. In diesem Fall beinhaltet Vers 1 den ganzen Gruß. Und wir stellen, wie dann auch anderweitig bei so einem Brief, drei Fragen. Wer ist der Grüßende? Oder wer sind die Grüßenden? Und wer wird gegrüßt? Das heißt, wer sind die Gegrüßten? Und drittens, wie lautet das Grußwort? Also wir stellen die erste Frage, wer ist hier der Grüßende? Hier gibt es fünf Antworten auf diese Frage. Die Antworten sind nicht alle in diesem Vers enthalten, aber ich benutze diesen Vers, um diese Frage zu besprechen in Bezug auf den Schreiber. Der Grüßende in diesem Fall gilt als Verfasser. Wir haben hier nur einen Namen und dieser Name gilt zugleich als Grüßender und als Verfasser des Briefes. Kein anderer Name kommt in diesem Brief vor, und dieser Name gilt dann als der Verfasser des Briefes. Die zweite Antwort auf die Frage, wer ist der Grüßende, lautet, es ist jemand, der den Lesern ohne weiteres, das heißt den Lesern in der Zerstreuung, das ist die jüdische Diaspora, Israeliten in der Zerstreuung, die außerhalb von Palästina wohnen. Es ist jemand, der dort unter Juden sehr gut bekannt ist und er braucht sich nur mit dem Namen Jakobus zu bezeichnen und dann wissen sie schon. Es muss also jemand sein, der ohne weiteres dort in diesem Raum als Jakobus bekannt ist. Er braucht nichts weiteres zu sagen. Er sagt nicht, wer er sonst noch ist. Das ist dann schwer zu erfahren. Aber es gibt noch, bevor wir zur Tradition kommen, eine dritte Antwort aus dem Brief selber. Und diesen Hinweis haben wir in Kapitel 3, Vers 1, wo der Schreiber das andeutet, dass er ein Lehrer ist. Und es sollen nicht viele sich anmaßen oder bemühen, Lehrer zu sein. Er ist also einer, der lehrt in der Gemeinde Jesu. Eine vierte Antwort kommt aus der Tradition. Die Tradition ist nicht immer zuverlässig, aber in Angelegenheiten des Textes der Heiligen Schrift doch wohl meistens. Wir haben einige sehr gute Überlieferungen in Bezug auf biblische Schriften und an die dürfen wir uns ruhig halten. Und es spricht nichts dagegen, dass die Tradition in diesem Falle recht hätte. Und in diesem Fall lautet sie, dass dieser Jakobus, der hier erwähnt wird in Vers 1, derjenige ist, der Halbbruder unseres Herrn Jesus war. Und eine fünfte Antwort kommt aus dem Vers selbst. Dieser Jakobus nennt sich mit eigenen Worten, ein Sklave Gottes und des Herrn Jesus Christus. Das ist interessant, dass er sich so nennt. Denn Jesus als Mensch war sein Halbbruder. Aber dieses spricht davon, dass er das wahre Wesen dieses seines natürlichen Bruders kennengelernt hat und dass er ihn nicht als Menschen zunächst sich ihm nahe haben will. Das heißt, er hebt sich nicht auf die Höhe von Jesus, weil er gerade sein Verwandter ist, sondern er nimmt Abstand von ihm und sagt, er ist Gott, der Herr, Jesus Christus, und ich bin sein Sklave. Wir wissen, wie das die Tendenz bei uns ist. Man hört von einem sehr bekannten Menschen, und wenn er zufällig aus unserem Ort kommt und noch sogar aus der Verwandtschaft, dann treibt etwas in uns, das noch zu erwähnen. Mit anderen Worten, ich darf auch wird so ein bisschen Anteil haben an diesem Ruhm, nicht wahr? Jakobus verzichtet vollkommen darauf, das zu erwähnen, dass er irgendwie natürliche Bande hat, die ihn mit diesem verbinden. Er stellt sich in die Reihen von allen anderen Nachfolgern Jesu. Ja, er nennt sich einen Sklaven, nicht nur einen Nachfolger von Jesus Christus. Dann fragen wir, wer sind die Gegrüßten? Und hier haben wir ebenfalls 5 Antworten. Erstens, wir lernen aus 3 Stellen in diesem Brief, dass sie Christen sind. Zum Beispiel heißt es in Kapitel 2, Vers 1, dass sie solche sind, die an Jesus Christus glauben. Und das sind Christen. Dann in Kapitel 1, Vers 18 heißt es, dass sie wiedergeboren sind, und das sind Christen. Und dann in Kapitel 1, Vers 2 nennt Jakobus sie seine Brüder. Und er ist ein Sklave von Jesus Christus, folglich handelt es sich um Nachfolger von Jesus. Also 3 Hinweise darauf, dass es sich beim Brief um Christen handelt. Das ist wichtig, das zu wissen. Denn wenn man den Brief liest, sonst könnte man Schwierigkeiten haben, gerade an dieser Stelle, und könnte vermuten, dass es vielleicht manchmal nicht Christen wären, denn die Sprache von unserer heutigen Warte aus ist manchmal etwas undeutlich. Aber wenn wir diese 3 Stellen festhalten, wissen wir Bescheid, es handelt sich bei den Lesern um wiedergeborene Christennachfolger von Jesus Christus. Nachdem wir das festgehalten haben, sagen wir zweitens, sie sind Israeliten. Denn er schreibt an die 12 Stämme, Vers 1. Er grüßt die 12 Stämme. Aber jetzt haben wir gesagt, sind sie Christen. Und auf der anderen Seite sagt er grüßt die 12 Stämme. Wer sind die 12 Stämme? Das sind nicht die 12 alemannischen Stämme oder die 12 gallischen Stämme oder sonst noch welche, sondern das sind die 12 Stämme Israels. 12 Stämme war ein Synonym für Israel. Jetzt braucht man nicht lange zu fragen, ja, waren denn auch die verschollenen Stämme dabei? Das ist unnötig zu fragen. 12 Stämme war einfach ein Sinnbegriff für Israel. Ob nun bei den Lesern Vertreter waren aus jedem der 12 Stämme und welches waren dann die 12 Stämme, das sind Fragen, die wir nicht beantworten können. Aber es ist sehr interessant, dass Jakobus sie so bezeichnet. Übrigens, wenn wir sagen, die 12 Stämme sind Israel, dann müssen wir aber andererseits nicht gleich schlussfolgern, wie das hier schnell getan wird. Also, wir haben die Leser als Christen festgestellt, jetzt sind sie Israeliten, folglich ist Israel die Gemeinde. So schnell geht das nicht. Wir müssen umgekehrt schlussfolgern. Diese Israeliten sind zwar alle Christen, aber das heißt nicht, dass alle Christen Israeliten sind. Dieser Fehler in der Logik wird immer wieder gemacht. Manchmal ist man sich dessen nicht gewusst. Aber wenn ich ein ganz einfaches Beispiel nenne, dann wird einem das sofort klar. Eine Kuh hat 4 Beine, aber daraus folgt nicht, dass alles, was 4 Beine hat, eine Kuh ist. Ja? Da merkt man sofort, dass nicht die Logik in beide Richtungen geht. Israel besteht aus in dieser Zeit, Entschuldigung, die Gemeinde besteht in dieser Zeit aus Israeliten. Aber das heißt nicht, dass Jakobus die Gemeinde Israel nennt. Dennoch ist interessant, dass er ohne weiteres die zwei so verquickt. Und das will schon etwas heißen. Das heißt also, dass in dem Denken von Jakobus das wahre Israel nur aus Christen besteht. Wenn er die zwei so in eins setzen kann, dann meint das für ihn, dass das wahre Israel nur aus Christen besteht. Und in der Tat wird das am Ende gerettete Israel nur aus Gläubigen an Jesus bestehen. Die anderen gehen alle verloren. Die, die heute leben, sind Israeliten und sind somit auch noch Gegenstand der Evangelisation und können zu Jesus finden. Aber wenn sie sterben und nicht Jesus gefunden haben, dann ist es aus. Dann sind sie nie mehr als Israel zu finden. Im Jenseits oder in der neuen Welt gibt es Israeliten, aber sie werden alle an Jesus Christus Gläubige sein. Keine anderen werden dort sein. Es gibt ein wahres Israel und ein natürliches Israel. Und das natürliche Israel soll zum wahren Israel werden. Und einige, sehr viele, sind es geworden. Aber nicht alle, leider. Das schmerzt uns. Wir gehen weiter. Sie sind also Israeliten. Drittens, sie sind Zerstreute. Das heißt, sie wohnen außerhalb des Landes Israel. Das Volk Israel ist mehrere Male aus dem Lande verbannt worden. Es wurde verbannt, als die 10 Stämme aus dem Land weggeführt wurden, und dann weiter, als die 2 Stämme des Südens weggeführt wurden, und dann wieder, als 70 nach Christus, nach dem Zelotenkrieg, als dann nach dem Fall Jerusalems die Israeliten in alle Welt zerstreut wurden. Und aber die Zerstreuung hat zu diesem Zeitpunkt noch nicht stattgefunden. Wir haben es hier mit Israeliten zu tun, die entweder nach der teilweisen Rückkehr aus Babylon dort blieben und von dort in andere Teile der Welt zogen, oder nachdem sie zurückkamen nach Israel, dann wieder weiterzogen in verschiedene Teile. Aber immerhin ist festzuhalten, dass zur Zeit Jesu Juden bereits nicht nur im Osten von Palästina, sprich Babylon und den Assyrien wohnen, sondern auch wohnhaft geworden sind in westlichen Ländern. Zum Beispiel Griechenland und Kleinasien und dann auch Italien. Überall findet man Juden, wie auch heute. Aber die große Zerstreuung von 70 nach Christus hat zu diesem Zeitpunkt noch nicht stattgefunden. Dennoch gibt es Juden auch in der westlichen Zerstreuung. Genau welche Zerstreuung, beziehungsweise welche geografische Gegend gemeint ist, wissen wir nicht. Das heißt nur in der Zerstreuung. Und das heißt, die Adresse des Briefes besteht aus Juden, die nicht in Palästina wohnen. Während der Hebräerbrief möglicherweise an Juden innerhalb von Palästina gerichtet ist. Höchstwahrscheinlich. Es sind also Juden, die außerhalb von Palästina wohnen, doch wohnen sie nicht weit von Palästina. So viel können wir vielleicht sagen. Sie wohnen nicht weit weg von Palästina, da der Brief, und das will ich gleich zeigen, sehr früh zu datieren ist und das Evangelium ist noch nicht sehr weit verbreitet in dieser Zeit. Eine vierte Antwort: Wer sind die Gegrüßten? An wen richtet sich der Brief? Er richtet sich nicht Wohlhabende, also an solche, die nicht begütert sind. Das ergeht aus Kapitel 2, Vers 6, wo die Leser in der Mehrzahl als eher Ärmere bezeichnet sind. Und letztens, aus demselben Kapitel, Vers 2, stellen wir fest, dass sie Synagogenbesucher sind, solche, die die jüdische Synagoge besuchen. Zum Teil gab es Spannungen zwischen Ungläubigen und gläubigen Juden in der Synagoge und manchmal mussten Gläubige die Synagoge verlassen. Aber das war bei weitem nicht immer der Fall. Auch selbst nicht nach 70 nach Christus. Viele, viele Jahre danach ist immer noch vielerorts eine freundschaftliche Beziehung zwischen jüdischen Christen und jüdischen Nichtchristen. Wenn ich mich jetzt nicht irre, dürfte das bis zur Zeit von Bar Kochba der Fall gewesen sein. Aber dann kommt die Großtrennung. Und seitdem ist bei der Mehrheit des jüdischen Volkes man nicht gut zu sprechen auf die Christen. Aber vor dem war das nicht der Fall. Ähnlich wie bei der Beziehung zwischen Arabern und Israel. Diese Spannungen, die wir heute kennen, sind noch nicht sehr alt. Nur einige Jahrzehnte. Bis dahin war die Beziehung zwischen Arabern und Israel eine gute. Sie wohnten in Frieden zusammen. Aber dann kommt eine Zeit, wo es auseinanderklafft. Nun, in diesem Fall dürfen die Christen immer noch die jüdische Synagoge besuchen und es dürfte anzunehmen sein, dass manchmal die Christen in der Tat in der Mehrzahl waren und also den Gottesdienst in der Synagoge beherrschten oder bestimmten. Jetzt kommen wir kurz zum Grußwort. Das Grußwort besteht aus einem Wort: Freude. Jakobus schreibt: Freude zum Gruß. Das heißt, mein Gruß besteht aus einem Wort: Ich wünsche euch Freude. Das eine Wort, so stehend, als Gruß, bedeutet ein Gebet. Ich wünsche euch Freude, ist im Allgemeinen nicht nur ein Wunsch, denn dann müsste es dabei stehen bleiben. Denn welchen Einfluss hat Jakobus schon als Mensch über andere Menschen? Wenn ich ihnen gute Gesundheit wünsche, dann hat das keinen Einfluss auf ihre Gesundheit. Höchstens, dass sie sich darüber freuen und dann natürlich sich etwas wohler fühlen und von dort her, von dieser inneren Stimmung, ein kleiner Einfluss durchsickert auf ihren Leib. Ja? Das ist natürlich möglich. Und je enger wir verbunden sind, je größer die Freude und je stärker der Einfluss. Aber er bleibt dennoch minimal. Aber wenn in der Bibel gegrüßt wird, dann ist das meistens mit einem Zusatz: Ich wünsche euch dieses von Gott dem Vater und vom Sohn Jesus Christus, vom Herrn Jesus Christus. Und das, obwohl das hier ausgelassen ist, dürfte hier aber mit vorausgesetzt sein. Das heißt, es ist ein Gebet, dass Gott Freude schenken möchte. Das erwähnt er nicht hier. Das ist aber klar, dass diese Freude nur vom Herrn kommen kann, aber das Schwergewicht fällt auf diese Freude. Und ich möchte nun gleich von vornherein darauf hinweisen, dass dieses Wort ein Evangeliumswort ist. Das ist wichtig, das zu beherzigen, denn beim Lesen des Jakobusbriefes kann man den Eindruck bekommen, Jakobus lebt hier so ziemlich mit beiden Beinen, mit beiden Füßen im Gesetz. Und in der Tat ist Jakobus in die Geschichte eingegangen als ein Eiferer für das Gesetz. Aber wer von uns liebt nicht auch das Alte Testament? Und das Alte Testament ist das Gesetz des Juden, die Tora, nicht nur die fünf Bücher Mose. Und auch für uns ist das Alte Testament lieb. Es ist Gottes Wort. Wir lesen gern die Psalmen. Und ich hoffe, wir lesen gern die Propheten und auch die Geschichten im Alten Testament. Und es gibt viele Stellen im Gesetz, die sehr fruchtbar sind für eine stille Zeit. Natürlich, wo wir dann Geschlechtsregister haben oder sehr einzelne Ausführungen über was Reinigkeit und so weiter bedeutet, dann wird's ein bisschen schwieriger, die Aufmerksamkeit beim Text zu behalten. Aber dennoch ist sehr vieles im Gesetzbuch sehr interessant. Und wir lieben es. Und Jakobus hat es auch geliebt. Aber er ist nicht ein Gesetzes, er wohnt nicht im Gesetz, er wohnt im Evangelium. Er liebt das Gesetz, weil es Gottes Wort ist und es spricht. Und Gott hat im Gesetz uns auch sehr viel zu sagen. Aber es ist für ihn nicht bestimmend. Für ihn ist das Evangelium bestimmend und vom Evangelium her kommt die Freude. Paulus eröffnet uns, dass das Gesetz Traurigkeit, den Tod bringt. Denn das Gesetz sagt, wenn du das nicht tust, musst du sterben. Und niemand von uns kann es tun, also sagt das Gesetz, du musst sterben. Deshalb sagt Paulus, der Buchstabe spricht das Gesetz. Mit Buchstabe meint er Gesetz. Nicht die wörtliche der Bibel, das Gesetz. Die Bibel ist wörtlich Gottes Wort. Die Wörtlichkeit der Bibel tötet überhaupt nicht. Sie macht lebendig. Aber das Gesetz als Buchstabe, und er sagt, das ist der Buchstabe, dieses Gesetz tötet, nicht weil es wörtlich ist, sondern weil niemand das Gesetz halten kann. Niemand kann das Gesetz halten. Und deshalb hat das Gesetz kein anderes Wort mehr an uns. Das Gesetz kann nur fordern, tu, tu, tu. Wenn nicht, dann musst du sterben. Und niemand von uns kann es tun, deshalb müssen wir sterben. Vom Gesetz her kommt letztlich, ich sage letztlich, damit wir Psalm 119 nicht missverstehen, kommt der Tod. Aber die Freude kommt durch die Gnade und durch das Evangelium. Deshalb ist der Brief, der Tenor des Briefes, nicht als Gesetz zu verstehen, sondern als Evangelium. Das möchte ich gleich am Anfang klargelegt haben. Das stimmt dann auch überein mit dem, was der Apostel Paulus in 2. Korinther 1 sagt, im letzten Vers. Er sagt, schreibt an die Korinther, wir sind nicht Herren über euren Glauben. Wir bestimmen nicht. Wir sagen nicht, ihr müsst so und so, sondern wir sind Gehilfen zu eurer Freude. Das Ziel von Paulus im Umgang mit den Korinthern ist nicht Druck, sondern Aufrichten. Seine Hand geht nicht so, sondern so erhebt sie. Er will sie froh machen. Und das ist, was Jakobus beabsichtigt. Er will seine Freunde froh machen und wünscht ihnen Freude. Und damit wäre der ganze Inhalt des Briefes zusammengefasst. Wie auch normalerweise scheint mir Briefe in ihrem Grußwort bereits zusammengefasst sein können. Das war der Gruß. Kommen wir zum zweiten Teil meiner Einführung, zur Abfassungszeit des Briefes. Nachdem wir uns mit der Person des Schreibers und mit den Personen der Empfänger des Briefes befasst haben, können wir jetzt übergehen zu der Frage, wann wurde dieser Brief geschrieben? Hier möchte ich einige Hinweise geben. Erstens, die Abfassungszeit des Briefes darf nicht zu spät angesetzt werden. Das ist eine Gefahr im Brief, aber das dürfen wir nicht tun. Das merken wir gleich. Ich gebe einige Hinweise darauf. Einmal, die Abfassungszeit muss auf jeden Fall, das ist selbstverständlich, vor dem Tod des Schreibers, sprich Jakobus, angesetzt werden. Wenn Jakobus den Brief geschrieben hat, dann nur während er lebte. Und wann ist dieser Jakobus, der Halbbruder des Herrn, gestorben? Etwa 62 nach Christus, also ein wenig früher als Paulus. Also muss der Brief vor 62 oder bis 62 wenigstens geschrieben worden sein. Weiter. Die Abfassungszeit liegt in einer Zeit, in welcher die Gemeinde außerhalb von Palästina zur Hauptsache jüdisch ist. Das heißt, wo es Christen außerhalb von Palästina gibt, da sind sie in dieser Zeit fast alle noch jüdisch. Denn die Gemeinde Jesu ist für Jakobus identisch mit Israel. Es gibt keine Heidenchristen, kaum. Weil die Gemeinde in dieser Zeit noch fast ganz jüdisch ist, muss der Brief sehr früh sein. Bevor das Evangelium übergesprungen ist von den Räumen Israels zu den Heiden. Das heißt, der Brief ist vor einer Zeit geschrieben, als wir die große Besprechung haben. In der Luft war ja eine Zeit lang die große Diskussion überall über die Rechtfertigung. Das heißt, wann ist jemand wirklich in einer richtigen Stellung vor Gott? Muss er das Gesetz halten? Muss er beschnitten sein? Muss er das alttestamentliche Gesetz halten? Das waren so Fragen. Was gehört dazu? Und diese Diskussion dauerte einige Jahre. Sie wurde zur Hauptsache geklärt, 50 nach Christus in Jerusalem, als Apostel zusammenkamen und andere, die diese Sache besprachen. Der Anlass dazu war die Situation in der Gemeinde in Antiochien im Norden. Und daraufhin versammelte man sich in Jerusalem, um die Sache zu besprechen. Dieser Brief muss vor 50 nach Christus geschrieben worden sein, weil 50 nach Christus bereits Heiden das Evangelium gehört hatten, aus welchem Umstand diese große Diskussion kam. Denn Heiden ließen sich ja nicht sofort beschneiden. Und die Frage war, mussten sie das und so weiter? Dieses Problem ist noch gar nicht im Raum. Also vor 50. Ferner, ein dritter Hinweis, frühes Datum fordert. Jakobus erwähnt eine Anzahl von Einzelheiten über die Lebenslage der Leser. Das heißt, die Lebenslage der Empfänger des Briefes ist mehr oder weniger einheitlich. Je mehr Gläubige wir haben in der jüdischen Diaspora, und die jüdische Diaspora ja war ja sehr verbreitet, wenn jetzt wir einen späteren Zeitpunkt haben, dann ist das mit jedem Jahr geht das Evangelium weiter und weiter und mehr Juden bekehren sich. Das heißt also, dass eine Vielfalt an Situationen dann aufkommt. Aber der Brief muss früh genug sein, sodass nur verhältnismäßig wenige Juden außerhalb von Palästina gläubig sind, sodass ihre Lage eine einheitliche ist. Es handelt sich also offensichtlich um eine Schar von Juden, die mehr oder weniger in einer Gegend wohnen, möglicherweise. Beziehungsweise ist die Situation in diesen Kreisen dieselbe. Andererseits, zweitens, muss die Abfassungszeit auch nicht zu früh angesetzt werden. Das dürfen wir auch nicht. Zum Beispiel, sie mussten nach der Verbreitung des Evangeliums unter Juden außerhalb von Palästina liegen. Das heißt, das Evangelium ist in dieser Zeit bereits über die Grenzen von Palästina hinausgegangen.
Das heißt, wir sind mit der Verbreitung des Evangeliums bereits in der Zerstreuung. Nicht vor dem ist der Brief geschrieben worden. Und weiter.
In welcher der Verfasser eine Stellung genießt, dass er eine Vertrauensstellung genießt, dass er sich nur Jakobus nennen muss und jeder weiß, wer er ist. Nun gab es in der ganz frühen Zeit nach Pfingsten mehrere Jakobusse. Es gab Jakobus, den Apostel, den Bruder von Johannes, der gehörte zum inneren Kreis der drei, die Jesus manchmal so auf die Seite genommen hat. Petrus und dann die zwei Söhne, Zwillingssöhne des Zebedäus, Jakobus und Johannes. Dieser war eine angesehene Persönlichkeit in der Gemeinde. Wenn jetzt der Brief zu früh geschrieben wird, könnten diese zwei Jakobusse verwechselt werden. Es muss also offensichtlich eine Zeit sein, wo... Lesen Sie Apostelgeschichte 12, er wird getötet. Herodes tötet ihn. Das heißt also, dieser Jakobus kommt nicht mehr in Frage. Nach dieser Zeit kam der Halbbruder von Jesus, der zur Familie von Maria gehörte, Josef und Maria. Dieser Jakobus war bereits gläubig, mit der Auferstehung war er schon fast dabei, wenigstens Jesus ist ihm erschienen. Und dann vor Pfingsten ist er schon wohl in dieser Gruppe. Und mit der Zeit genießt er ein großes Vertrauen. Und wir dürfen annehmen, dass dieser Brief geschrieben worden ist in einer Zeit, wo nur er ein gewisses Vertrauen in der ganzen jüdischen Christenheit genoss. Kein anderer Jakobus kam in Frage, denn lesen wir Vers 1, er braucht nur Jakobus zu sagen und jeder weiß, wer er ist. Also offensichtlich nicht so früh, dass er hätte verwechselt werden können mit dem anderen sehr bekannten Jakobus, dem Bruder von Johannes, dem Apostel. Jetzt die Schlussfolgerung. Aus diesen Erwägungen, nicht zu spät, nicht zu früh, sagen wir, der Brief wird mit hoher Wahrscheinlichkeit um etwa 48 oder 49 nach Christus abgefasst worden sein. Also kurz vor diesem Treffen, das wir in Apostelgeschichte 15 in Jerusalem haben. Drittens, was die Einführung betrifft, wir kommen jetzt nach der Abfassungszeit zum Brief selbst, aber im Allgemeinen. Ich will einige Eigenschaften des Briefes kurz streifen, damit wir schon einen Eindruck haben von ihm. Ich will fünf Eigenschaften dieses Briefes aufzählen. Erstens, in diesem Brief fordert Jakobus echtes Christentum. Er geht aber auch mit einem guten Beispiel selbst voran. Jakobus zeigt in diesem Brief, dass er selbst echt ist. Was ist echtes Christentum? Ein gesunder Christ zeigt in seinem Leben Liebe und Heiligkeit. Die zwei Charaktereigenschaften Gottes. Christen sind zweimal im Bilde dieses Gottes geschaffen worden. In Adam und in Christus. Wir tragen also diese zwei Züge. Und wenn wir gesund sind, dürfen diese zwei Eigenschaften im Charakter Gottes, um die sich auch andere Eigenschaften sammeln, wie Gnade und so weiter, Barmherzigkeit bei Liebe und auf der anderen Seite bei Heiligkeit, Gerechtigkeit, Wahrhaftigkeit und so weiter. Wenn diese zwei wachsen, dann ist man ein reifender Christ, ein gesunder Christ. Liebe und Heiligkeit zeigt Jakobus in ausgewogenem Maße in diesem Brief. Er spricht in großem Ernst, wie ein alttestamentlicher Prophet. Aber seine Leser sind dennoch, wie er sagt, geliebte Brüder. Und in diesem Brief hält er die Barmherzigkeit sehr hoch. Das wird man merken. Also, Jakobus fordert und geht mit einem Beispiel voran, er fordert echtes Christentum. Zweitens, der Brief ist von der Demut des Verfassers gekennzeichnet. Wir merken, hier schreibt ein demütiger Mann. Er nennt sich einen Sklaven von Jesus, der ja sein Halbbruder war. Nennt ihn seinen Sklaven. Und später sagt er, wir stolpern oft. Auch er. Er ist nicht vollkommen. Er maßt sich nicht an, vollkommen zu sein. Er ist demütig. Drittens, bei aller Betonung praktischer christlicher Gerechtigkeit ist aber auch die Sprache der Gnade und des Heils vorhanden. Wir merken eine gewisse Parallelität. Gnade und Heil. Oder Entschuldigung, Gerechtigkeit und Gnade stehen einander oder laufen parallel. Nicht nur wird Gerechtigkeit gefordert, sondern auch Gnade ist da. Viertens, wir haben im Jakobusbrief, und das ist Auslegern immer wieder aufgefallen, eine starke Ähnlichkeit mit der Bergpredigt. Eine Ähnlichkeit mit der Bergpredigt ist eine gewisse geistliche Verwandtschaft mit Jesus. Ob hier auch eine natürliche Verwandtschaft mitspielt, das ist nicht auszuschalten oder auszuschließen. Immerhin waren sie ja beide Söhne der Maria und hätten also ähnliche Tendenzen haben können, wurden ja auch Schulter an Schulter erzogen. Aber immerhin eine geistliche Verwandtschaft ist da. Und fünftens, der Brief fordert ausweisbaren Glauben, einen Glauben, der sich ausweisen kann. Und wir werden bald zu diesem Thema kommen. Aber die Forderung nach ausweisbarem Glauben hat auch einen missionarischen Sinn. Wenn Jakobus von diesen Leuten verlangt, dass sie echt seien, dann liegt darin auch der Wunsch nach dem Zeugnis. Nicht nur sollen sie Gott wohlgefällig sein als Christen, sondern sie sollen auch den Menschen ringsumher gefällig sein. Dies sind Juden, Christen, und sie stehen inmitten einer Judenschaft. Und diese Juden schauen sehr scharf auf diese Leute. Das sind Menschen, die das Gesetz kennen und oft auch gerecht leben wollen. Jetzt sind diese Christen gefordert, wirklich echtes Christentum hervorzubringen. Es liegt Jakobus daran, dass das Zeugnis vom Evangelium hinausgehen darf über seine Leser. Ähnlich wie beim Römerbrief, Paulus will, dass die Christen in Rom eine Basis bilden, mit welcher oder von der aus er dann weiter evangelisieren kann. Jakobus will über seine Leser andere Juden für Jesus gewinnen. Deshalb legt er ihnen nahe, doch wirklich Jesus und evangeliumsgemäß zu leben. Kommen wir zum vierten in meiner Einführung, zum Thema des Briefes. Ich gebe Ihnen das Thema, das mir scheint, ein gutes zu sein. Man hat allerdings gerätselt an dieser Stelle, besonders auch, was die Aufteilung betrifft. Das Wesen dieses Schreibens bleibt manchem Ausleger verborgen. Und wenn ich nicht Kommentare gelesen hätte, würde ich vielleicht auch selbst nicht dazu gekommen sein, das weiß ich nicht. Aber ich habe sehr viel gewonnen durch einen Ausleger namens Hibert. Die Franzosen würden wahrscheinlich Hibert sagen. Er scheint mir das Wesen des Briefes sehr gut erkannt und er meint, wir haben hier eine Serie von Prüfsteinen für den Glauben. Und so könnten wir das Thema zusammenfassen als solches, von der Bewährung eines Glaubenden oder des Glaubenden. Ich will nicht Gläubigen sagen, denn es geht hier tatsächlich um Glauben. Wenn wir gläubig sagen, dann geht das zu schnell um, das ist so ein allgemeiner Begriff für Christ. Nein, ich möchte auf den Glaube hinweisen. Das heißt, es geht um der Bewährung des Glaubens in diesem Brief. Welche Kennzeichen hat echter Glauben? Wie sieht Glaube aus, wenn er sich bewährt? Wo soll er sich bewähren und so weiter. Es geht also um einmal Glaubende und es geht um die Notwendigkeit von Bewährung. Mit anderen Worten, wir haben es mit Prüfung zu tun. Nur in der Prüfung kann er sich etwas bewähren. Wenn wir Bewährung sagen, dann setzen wir voraus, der Glaube wird hier geprüft. Er muss sich, hat sich also zu bewähren in einer Probesituation. Der Glaube der Leser soll sich in der Prüfung Ob diese Prüfung nun Leid oder Versuchung ist, er soll sich dort in der Prüfung bewähren. Übrigens, wir werden, je nach Übersetzung, dieses Wort immer wieder antreffen. Und ich möchte schon vorweg sagen, was es bedeutet. Luther übersetzt, glaube ich, Versuchung. Das griechische Wort, das wir hier vorfinden, bedeutet beides, Leiden und was wir normalerweise als Versuchung verstehen, Versuchung zum Bösen. Also die Prüfungen der Gläubigen bestehen normalerweise aus zweierlei Arten von Prüfungen. Einmal schlechthin Leiden oder Anfechtungen und auf der anderen Seite Versuchungen zum Bösen. Und beides macht uns wirklich Schwierigkeit, nicht wahr? Und an diesen Stellen hat sich unser Glaube an Jesus zu bewähren. Der Glaube soll sich, was heißt Bewährung des Glaubens übrigens? Wann bewährt sich der Glaube? Einmal, wenn er sich als echt erweist, denn es gibt Christen, die sind nicht echte Christen. Die haben keinen echten Glauben. Sobald sie in die Prüfung kommen, stellt es sich heraus, dass sie nicht echte Christen sind. Sie haben keinen echten Glauben. Mit anderen Worten, das Erste, das sich in einer Prüfung herauskristallisieren soll, ist, dass der Glaube überhaupt ein Glaube ist. Ja? Das soll als Erstes zu sehen sein, dass es sich um einen echten Glauben handelt. Zweitens, wenn Glaube sich bewährt, dann hat er Frucht getragen. Glaube ist etwas Lebendiges, das eine Frucht im Charakter zeitigt. Und nach dieser Frucht schaut Jakobus, gleich in Kapitel 2. Im ersten Kapitel spendet er viel Trost und gibt Hilfe. Aber dann im zweiten Kapitel fragt er schon gleich nach der Frucht. Auch im dritten Kapitel und im vierten. Im letzten Kapitel spricht er dann vom Ausharren. Und das ist die letzte Form der Bewährung. Treue halten. Wenn Glaube sich bewährt, dann hält er die Treue. Ich weiß nicht, ob Sie das im Französischen auch so haben. Ich nehme an, dass das der Fall sein könnte. Was ist das Wort für Glauben im Französischen? Ah, was ist Treue?
Fidelität.
Ah ja, doch, zwei Wörter. Kennen Sie eine Verwandtschaft zwischen diesen beiden? Ist Glaube im Wort Fidelität erkennbar? Und umgekehrt, ist Treue im ersten Wort erkennbar? Im Englischen haben wir Faith. Und wenn jemand die Treue hält, dann sagen wir, he keeps faith. Er hält Glauben. Aber damit meinen wir, er hält die Treue. Das ist, was hier gemeint wird. Im Griechischen, im Wort pistis, ist beides vorhanden. Das griechische Wort bedeutet Glauben oder Vertrauen, bedeutet auch überzeugt sein und bedeutet auch Treue. Alles ist enthalten. Deshalb ist das Wort vielseitig und kann man es nach vielen Seiten hin gebrauchen. Das tut die Schrift. Also, wenn es heißt, der Glaube soll sich bewähren, dann will Jakobus, dass die Christen dem Herrn Jesus ihre Treue halten. Kommen wir noch zum letzten in meiner Einführung, zur Aufteilung des Briefes. Zur Aufteilung des Briefes. Ich gebe Ihnen jetzt die Einteilung und sie ist eine sehr einfache. Wir haben 5 Kapitel und jedes Kapitel bespricht eine Facette des Themas. Es geht immer wieder um Bewährung. Und in jedem Kapitel haben wir dieses Thema in Bewährung in einer anderen Form. Kapitel 1. Dort haben wir Hilfen zur Bewährung. Hilfen in Prüfungen. Wenn ein junger Christ von zu Hause weggeht auf eine Arbeitsstelle oder er geht auf die Schule und dann gibt es Schwierigkeiten, weil dort keine Bekannten sind vielleicht und solche das Evangelium nicht kennen und das ist dann ein gewisser Druck für ihn. Dann sagen wir, wenn er Christ bleibt und er zeigt sich immer noch als Christ, dann bewährt er sich. Er bleibt, was er ist. Bewähren heißt, bleiben, was man ist. Man manifestiert, was man ist. Man demonstriert es und es bleibt so. Ja. Er beweist, wir sagen im Englischen auch, he proves himself. Vielleicht kann jemand von dort her, ja, ähnlich, ja. Er stellt unter Beweis, dass er wirklich echt ist. Gut. Also jetzt Hilfen in den Prüfungen, Kapitel 1, oder Hilfen zur Bewährung. Kapitel 2, von der Frucht des Glaubens, von der Frucht des Glaubens. Kapitel 3, vom Reden des Gläubigen, von seinem Reden. Der Schreiber wird zeigen, dass bei der Zunge es wirklich drauf ankommt. Wer dort sich bewährt, wer dort Christ bleibt, der hat wirklich, der ist echt, ja. Er zeigt sich als genuin. Ja. Es geht um die Genuinität eines Christen, Authentizität. Viertens, Kapitel 4, vom Verlangen des Gläubigen. Das ist auch wichtig. Wo liegen meine Wünsche? Wo ist mein Herz? Wo tendiere ich hin? Das stellt fest, ob ich wirklich echt bin oder nicht. Ja. Viele Christen verschleiern es. Ja. Sie tun als ob, aber innerlich sind sie gar nicht dabei. Ja. Ihr Herz ist ganz woanders. Jakobus legt diesen Prüfstein an. Wo ist dein Herz, dein Verlangen? Das bespricht er in Kapitel 4. Kapitel 5, von der Geduld des Glaubenden oder vom Ausharren. Das ist die letzte Probe. Wie lange ist man noch dabei? Ja. So, das war das Erste und ich glaube, hiermit können wir für heute Abend auch schließen. Wir haben also jetzt einen Einstieg getan in das Umfeld des Briefes. Und auch in den Gedankenkreis des Briefes selbst und haben ihn etwas kennengelernt und ich glaube schon einen gewissen Segen davon gehabt. Und ich hoffe, wir haben auch einen Geschmack dafür bekommen. Der Jakobusbrief ist ein sehr schöner Brief und sehr praktisch und ich hoffe, dass wir viel davon haben werden, dass wir geistlich gewinnen werden. Wir wollen zusammen beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass es den Jakobus gegeben hat. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du in einer Familie aufgewachsen bist und dass du dich bewährt hast als Sohn Gottes inmitten solcher intimen Beziehungen. Und auch ein Jakobus, obwohl er lange aushielt in seiner Rebellion, hat zugeben müssen, dass du echt warst. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du ihn überwunden hast, zu deinem Nachfolger gemacht hast und dass er sich bewährt hat und dass er uns einen Brief hinterlassen hat. Wir danken dir, Herr, dass es Gottes Wort ist, dass wir uns darauf verlassen können, dass wir keine Zweifel haben müssen, wie manche sie hatten. Danke, Herr, dass wir Vertrauen haben dürfen zu diesem Stück heiliger Schrift. Und wir bitten dich, Herr, um die Hilfe des Geistes, aus diesem Brief viel zu gewinnen, an Nahrung, Ansporn und auch vielleicht Ansprechen des Gewissens. Lass uns, Herr, geistlich erneuert werden durch diese Studien. Amen.